Bundesliga international. Wer hätte gedacht, dass wir so spät in der Saison hier noch über deutsche Vereine sprechen können, die hier im Finale sich tummeln und tummelten. Wir fangen an mit der Euroleague. Und ich begrüße Etienne Gade und Tobias Escher zu diesem Gespräch. Leverkusen, ungeschlagen in der Bundesliga, ungeschlagen im DFB-Pokal und ungeschlagen in der Euroleague bis zum Finale. Es hätte die perfekte Saison wettbewerbsübergreifend sein können. Ein Novum im Weltfußball? Fragezeichen. Ich hab's nicht überprüft, vielleicht mal irgendwo in Südamerika, keine Ahnung. Jedenfalls hat's nicht gereicht am Ende.
Ich muss Tobi loben. Er hat in der letzten Folge noch gesagt, Atalanta muss man aufpassen, die sind stark. Hast du noch erwähnt? Ich war da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendein anderes Ergebnis geben kann, als dass Leverkusen am Ende gewinnt, weil die auch so gehypt waren. Ich habe gar nicht mehr so genau drauf geachtet, wie die gespielt haben. Ihr habt das ja auch in Bundesliga schon gesagt, überspielt und oft am Ende so. Für mich war das einfach so, die gewinnen jetzt einfach alles. So, aber die hatten, glaube ich, gar keine Chance groß gegen Atalanta, stimmt das?
Muss ich jetzt auch fairerweise dazu sagen, ja. Jetzt zu tippen mit, dass eine Mannschaft, die ein europäisches Finale erreicht hat, nicht schlecht ist, ist jetzt auch keine so heftige Aussage. Und Atalanta hatte halt ein europäisches Finale erreicht, hat unter anderem Liverpool ziemlich deutlich rausgehauen. Also die sind ja auch nicht zufällig da gewesen. Und dass das jetzt so eindeutig ausgeht, hätte ich nicht erwartet. Also wirklich Atalanta mit einem perfekten Spiel, frühes 1-0, dann direkt das 2-0 hinterher geschoben, aber trotzdem nicht aufgehört und dann am Ende das Ding 3-0 verdient gewonnen. Ademola Lookman, 3 Tore in einem Europa-League-Finale, hat von der französischen L'Équipe die Note 10 bekommen, 10 von 10. Und wenn man sich mal die Historie der L'Équipe anschaut, da haben nicht viele die Note 10 von 10 bekommen. Ich glaube, die gab es erst 20 Mal oder sowas in der Geschichte des Fußballs. Aber auch verdient. Leverkusen, muss man wirklich sagen, die hatten von der ersten Minute an Riesenprobleme mit dem Pressing von Atalanta. Atalanta hat wirklich Mann gegen Mann gespielt, wie man das von ihnen gewohnt ist. Haben aber nicht immer einen Gegenspieler gewartet, sondern immer, wenn der Gegenspieler den Ball bekommt, anlaufen. Wenn der Gegenspieler den Ball bekommt, anlaufen. Wenn die erste Pressenlinie überspielt ist, zurücksprinten. Und dann gerade Granit Xhaka haben sie richtig hart in die Mangel genommen. Der wurde immer mit 2 Leuten angelaufen und hatte auch ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht, fand ich. Muss man leider sagen, hat er sich das schlechte Saisonspiel aufgehoben für das Europa-League-Finale. Passgenauigkeit von 75%, was von einem Mann, der eigentlich eine Passgenauigkeit von 91% hat, schon ein massiver Blub war. Und da war Atalanta einfach wirklich besser. Und was man Atalanta auch positiv bescheinigen muss, die haben ja diese komplette Manndeckung über den ganzen Platz, die können die auch notfalls 90, 95 Minuten durchziehen. Also die waren ja nicht so, dass sie dann nach 60 Minuten eingebrochen sind, wie zum Beispiel in Stuttgart, die auch Leverkusen mit einem hohen Pressing vor Probleme gestellt haben, aber dann am Ende so, flupp. Aber Atalanta, die sind da einfach total gnadenlos, die sind so in Form momentan, die machen das von der ersten Minute bis zur letzten Minute.
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Die haben die wirklich aufgefressen, diese Intensität. Und Leverkusen hat dann vielleicht gedacht, okay, wir spielen jetzt hier unser Kombinationsspiel, lassen die ein bisschen laufen, machen da unser Tiki-Taka im Mittelfeld, verwehren Atalanta den Zugriff, wie sie es in der Bundesliga so oft machen, dass der Gegner einfach hinterherläuft und irgendwann auch müde ist. Aber die haben von der ersten Minute an so Vollgas gegeben, eine Intensität, eine Lauffreude an den Tag gelegt und du hast wirklich das Gefühl gehabt, die fressen die hier heute auf und alles, was Leverkusen versucht, läuft ins Leere. Und ich habe dann auch gedacht, in der zweiten Halbzeit, vielleicht kommt dann so eine Phase der 70. so, wenn Atalanta dann Tribut zollen muss und diesen Stil nicht mehr durchhält. Aber das kam nicht so wirklich. Spätestens mit dem 3-0. Das hat nochmal neue Kräfte freigesetzt, weil da waren sie nur noch auf der Siegerrunde, auf der Ehrenrunde sozusagen. Da haben sie dann auch wirklich wieder eine neue Leichtigkeit gefunden. Davor, vor dem 3-0, wusste man nicht, okay, gehen die Kräfte runter. Sie haben dann auch ein paar gelbe Karten gekriegt und so. Da hatte man schon das Gefühl, okay, vielleicht macht sich das jetzt bemerkbar. Wenn Leverkusen in dieser Phase des Spiels zum 2-1 kommt, kann nochmal wieder was Leverkusen-artiges passieren. Aber sie haben sich nicht wirklich klare Chancen rausgespielt und spätestens mit dem 3-0 war dann jetzt nicht nur, finde ich, vom Ergebnis her der Deckel drauf, sondern halt, wie gesagt, das hat halt so ein bisschen diese Hoffnung auch im Keim erstickt, dass es mit Atalanta so ein bisschen kräftemäßig bergab geht. So, das war so zum richtigen Zeitpunkt für Bergamo dann das Ding. Aber am Ende musst du wirklich sagen, es war eine eindeutige Sache, das war hochverdient für Atalanta. Leverkusen war zu keinem Zeitpunkt wirklich im Spiel und dementsprechend muss man sich auch gar nicht so ärgern, dass man jetzt sagt, okay, man hat durch irgendeine Elfmeterschießen oder irgendwie knapp, sondern es war wirklich eindeutig. Und das, da muss man Atalanta auch gerade mehr Atalanta gratulieren, als dass man sich für Leverkusen schlecht fühlen muss. Auch wenn natürlich diese perfekte Saison interessant gewesen wäre zu beobachten, das dabei gewesen zu sein.
Ja, du hast recht, so ist halt besser, wenn das halt so eindeutig ist und du dann nicht irgendwie nachher noch sagen musst, aber was wäre gewesen, wenn? Nein, wir haben ein Spiel verloren diese Saison und das haben sie vollkommen verdient verloren. Auch das einzige Spiel, wo man so richtig sagen kann, da hat sich Alonso mit seiner Aufstellung keinen Gefallen getan. Weil er ja vorne verzichtet hat auf Boniface, auf Schick, also gar keinen Stürmer aufgestellt, sondern versucht, so ein bisschen Tempo reinzubringen. War, glaube ich, auch die Idee, wenn man das Pressing dann überspielt hat, sofort die Tiefe zu suchen, Frimpong Linie weiter vorzuschieben, auch mit Adli vorne drin zu spielen. Aber was da einfach nur dafür gesorgt hat, dass sie die langen Bälle nicht sicher machen konnten, die sie irgendwann spielen mussten gegen das Pressing von Atalanta. Und dann wurden sie da gnadenlos ausgekontert. Ich meine, ein Gegentor, ich meine, das 0-2 war ja auch nach einem Ball von Kova, dem Torhüter von Leverkusen, der lang geschlagen hat und da einfach vorne keine Chance auf den Ball. Und dann kann Atalanta das dann mit einem Konter sehr schnell durchspielen. Also auch da nicht optimal aufgestellt von Alonso, hat ja auch in der Halbzeitpause dann reagiert, aber da war es schon eigentlich zu spät.
Also würdet ihr sagen, also es bedarf schon ganz besonderer Fähigkeiten, um die Euroleague zu gewinnen? Auch nicht einfach.
Macht man nicht im Vorbeigehen.
Es ist ein krasser Wettbewerb, den nur die Besten gewinnen können.
Die Besten! Die Champions! Nee, die nicht eigentlich.
Okay. Ja, die schon, wenn sie dann aus der Champions League rausfliegen.
Das stimmt, ja.
Kann ja auch mal passieren. Ja, also, wir gratulieren einfach Bergamo und so ein bisschen schade halt, wie gesagt, die perfekte Saison.
Fanfreundschaft. Ne?
Fanfreundschaft.
Atalanta.
Mit Frankfurt. Glückwunsch auch dann ganz besonders nochmal an euch.
Wir sind wieder Europa League.
Ihr seid wieder auch ein Stück weit Euroleague-Sieger. Ja, dann lass uns das dabei belassen. Ist ja auch schon eine Weile her, das Spiel. Und lass uns lieber den Blick vorauswerfen.
Ja, Mann.
Denn wir haben noch ein Finale vor uns mit deutscher Beteiligung, hoffentlich etwas erfolgreicher. Unter anderen Vorzeichen in jedem Fall schon mal, weil es, glaube ich, in den letzten Jahren relativ selten war. Vielleicht Manchester City gegen Inter Mailand oder so, dass es einen ganz klaren Favoriten gab und einen ganz klaren Außenseiter. Das kommt nicht alle Jahre vor. Ich finde, Dortmund ist einfach massiver Außenseiter und alles andere als ein deutlicher Realsieg wäre jetzt schon wirklich eine Überraschung. Trotzdem hofft man, du hoffst natürlich aus Frankfurter Sicht auch nochmal, weil Platz 6 für die Champions League qualifizieren würde, wenn Dortmund das Spiel gewinnt. Aber was spricht denn sportlich für den BVB vor dem Spiel?
Schwierig. Nicht so viel eigentlich. Außer, dass sie halt der Underdog sind. Sie müssen das Spiel nicht machen. Sie können kontern. Das liegt den Dortmundern ja eigentlich auch ganz gut. Da haben sie auch die Spieler dafür. Sie können eigentlich haben sie nichts zu verlieren. Wenn sie verlieren, also klar, du willst im Finale immer gewinnen und so weiter, aber keiner wird den Kopf abreißen, wenn sie gegen Real Madrid in der Verfassung verlieren. Sie sind der klare Underdog, können eigentlich befreit aufspielen. Man muss aber auch sagen, ich fand die letzten Auftritte von Dortmund in der Champions League, die waren ja auch wirklich stark. Also das war ja wirklich auch, da haben sie ja mit die besten Saisonleistungen überhaupt, also auch ligaübergreifend gezeigt. Wenn sie es nochmal schaffen, auf dieses Niveau zu kommen und Schlüsselspieler Vinny Junior und so weiter, da den Zahn zu ziehen, vielleicht den Spaß am Fußball zu nehmen, das ist ja auch ein sehr emotionaler Spieler. Ne? Also wenn man es da vielleicht schafft, auch clever zu sein.
Aber der wird ja aus Prinzip auch nicht bestraft. Also der hat ja damals schon
sein Abstechen auf dem Feld, damit er eine gelbe Karte kriegt.
Ja, gegen Leipzig war das, meine ich, damals gegen Willi Orban, was du auch als Tätlichkeit werten kannst, als er ihm da gegen Hals gekloppt hat. Dann gibt es auch, also generell in dem Leipzig-Spiel hat er auch teilweise einige Ekligkeiten drin gehabt. Also der ist auch schon ein Spieler, ja, den kann man provozieren, aber der ist auch, wie will man, clever finde ich, nicht das richtige Wort, weil es einfach, ich finde es eigentlich eklig eher als clever. Ich finde es nicht gut, dass das mit so einem Wort belohnt wird. Aber der hat schon richtig dreckige Moves auch auf Lager. Also,
auch diese, habt ihr diese Ballübergabe mit Kimmich da gesehen? Das war natürlich auch richtig.
Richtig schön alte brasilianische Schule. Die muss den auf jeden Fall ausschalten. Nicht nur jetzt irgendwie emotional, sondern auch taktisch musst du dir was überlegen, dass du eben diese nach außen gehenden Stürmer von Real Madrid ausschaltest. Sie spielen ja ohne echten Mittelstürmer mit Vinicius Junior und Rodrigo meist vorne drin, Bellingham dahinter, sind da sehr, sehr flexibel, auch sehr, sehr unausrechenbar. Du kannst ihnen kaum den Ball abnehmen. Toni Kroos ist halt immer noch eine Wucht im zentralen Mittelfeld.
Das letzte Spiel für Real Madrid von Toni Kroos.
Letztes Spiel für Real Madrid, da kommen wir gleich noch zu.
Plus Luka Modric auch.
Also es ist halt sehr, sehr schwierig, da wirklich dann eine Schwachstelle bei Real Madrid zu finden. Weil sie, klar, unter Ancelotti jetzt kein Team sind, das sich taktisch auszeichnet dadurch, dass sie eine ganz klare Ordnung haben oder dass der Trainer da sehr, sehr viel vorgibt, sondern es ist ja bekannt, dass Ancelotti den Spielern viele Freiheiten lässt, was aber auch dann das schwer sie ausrechenbar macht, weil dann eben mal Vinicius Junior auf links geht und dort dann Kimmich vernascht, wie das im Halbfinale war gegen Bayern München, obwohl er eigentlich lange Zeit auf rechts gespielt hat in diesem Spiel. Also du kannst da sehr schwer vorhinein planen, was sie machen. Sie haben noch ein paar Probleme in der Defensive. Haben ja auch relativ viele Tore bekommen auf dem Weg zum Champions-League-Finale. 4 gegen Manchester City und auch 3, glaube ich, gegen Bayern. Also da sind sie ganz anfällig, gerade wenn du es schaffst, die Sechser aus dem Mittelfeld zu locken und da in diese Zone reinzukommen. Könnte mit Brandt ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein. Oder wenn du im Konter schaffst, halt Tempo reinzubekommen mit einem Sancho. Das wird, glaube ich, die BVB-Strategie sein. Adeyemi, aber ich glaube noch, ein Sancho ist noch ein bisschen besser in Form einfach. Also,
ja, der ist gut in Form, aber Adeyemi hat halt das brutale Tempo.
Das hat er.
Und wenn du dann ein bisschen Wiese vor dir hast und schaffst es, den zu schicken, kannst du immer mit einer Aktion, er läuft allein aufs Tor zu, provoziert vielleicht eine rote Karte, so eine Situation. Er läuft aufs Tor zu und kreuzt den Abwehrspieler, whatever, irgendwie so einen Schlüsselmoment kannst du mit dem Adeyemi halt kreieren. Klar, ein Sancho ist natürlich vielseitiger, auch im 1 gegen 1 dribbelstärker und so weiter, aber das ist für mich halt, du brauchst halt so ein Magic Moment, brauchst Glück und du sagst, BVB war in der Champions League gut, haben gut gespielt. Ja, aber sie haben halt gegen Paris 18 Lattenschüsse gebraucht, um weiterzukommen und haben da auch eine Menge Glück aufgebraucht. Und das Gute ist, sie haben nur ein Spiel. Ja, in zwei Spielen ist es schwieriger. Und wenn sie es irgendwie schaffen, diesen einen Moment. Das Problem ist aber auch, dass Real so clever ist. Das hat man auch gegen die Bayern gesehen. Die waren ja schon raus gegen die Bayern. Und dann kommen da noch so zwei Momente einfach so. Das ist halt auch gegen, diese Mannschaft ist unheimlich Real. Weil die auch gegen Manchester City und so, die waren nicht die bessere Mannschaft. Aber die schaffen, retten die sich. Und das ist von Anfang an deren Plan. Du hast so eine Truppe wie Madrid mit Weltstars und die gehen trotzdem rein und sagen, nee, wir verteidigen heute nur und retten uns ins Elfmeterschießen oder was auch immer. Und es funktioniert. Und das funktioniert seit Jahren mit dieser Mannschaft.
Wann hat Real Madrid das letzte Mal ein Champions-League-Finale verloren?
Ach, nie, glaube ich, noch nie,
oder? Doch, ist schon.
Ja, haben sie schon eins verloren?
Champions-League-Finale noch nicht tatsächlich, aber wenn du Landesmeisterpokal mit einrechnest.
Ja, 1912.
1981. Und seitdem, muss ich mal kurz zählen, 3, 6, 8 Finals gespielt, ja. Alle gewonnen. Und jetzt auch, ist ja nicht nur so eine Statistik, wo man ja manchmal sagt, ja, schöne Club-Statistik, aber von den Spielern war noch gar keiner am Leben. Sehr viele von diesen Spielern standen in diesen Finals auf dem Platz. Ein Kroos stand in diesen Finals auch auf dem Platz. Ein Nacho, auch ein Vinicius hat auch schon die Champions League gewonnen. Also das ist natürlich klar. Du brauchst halt wirklich defensiv eine tolle Leistung vom BVB. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Flügelverteidigung. Die hat gegen PSG eigentlich ganz gut funktioniert. Aber man muss auch sagen, Mbappé und Dembélé waren da nicht in der allerbesten Form und haben trotzdem, wir haben ja gerade schon gesagt, Chancen kreiert dann über die Seiten. Vinicius ist in sehr guter Form, hat ja auch im Halbfinale, das Halbfinale mitentschieden. Die Außenverteidiger sind auch in guter Form. Mendy, da bin ich gespannt, ob Dortmund die Flügel geschlossen bekommt gegen diese Übermacht.
Wer wird es denn sein? Reiersen und Marzen?
Wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt tippen.
Mhm. Das ist natürlich
so ein leichtes krass. Mismatch. Ja. Und dann muss halt das Mittelfeld mit aushelfen. Wahrscheinlich wieder BVB würde ich jetzt auf 4-1-4-1 tippen, wie im Halbfinale auch. Gespannt, ob sie das dann wagen. Ob dann Brandt mitspielt, Sabitzer wahrscheinlich, Schan im Mittelfeld.
Ich glaube, es wird ganz ohne Glück wird es nicht funktionieren. Du brauchst irgendwie eine geile Situation, eine rote Karte, eine Verletzung, irgendwie ein schnelles Tor, irgend sowas. Also es muss irgendwas passieren. Wenn es einfach so ein ganz normales, einen ganz normalen Spielverlauf wird, dann wird das Chancenplus von Real irgendwann Dortmund besiegen. Aber es ist ein Champions League Finale und es ist, und jeder, der da auf dem Platz ist, ist vielleicht das letzte Finale von Hummels. Es ist
Reus.
Reus. Also da sind auch so viele emotionale Geschichten. Natürlich Toni Kroos auf der anderen Seite. Ich glaube Modric auch.
Ja,
auch. Ne? Also es sind auch richtig schöne Side Stories, so die dieses Finale begleiten. Ich habe da richtig krass Bock drauf, unabhängig jetzt davon, was mit der Eintracht ist oder so. Ich habe nur Angst, dass es nicht spannend wird. Dass es irgendwie paff, paff, paff macht, steht 3-0 und dann ist 60 Minuten lang traurig zugucken, wie Real sich den Ball in den eigenen Reihen hinschiebt und her schiebt. Das hoffe ich, dass das nicht passiert.
Ja, das wäre lame.
Das ist
aber möglich.
Ja, das ist absolut möglich. Aber andererseits auch möglich, dass, wie du gesagt hast, irgendwie ein Freak-Ereignis, eine rote Karte oder ein frühes Tor für Dortmund und dann wird es bis zur letzten Minute spannend. Ja. Das Einzige, was du bei Real halt nie machen darfst, das Spiel irgendwie gewonnen geben, bevor es nicht gewonnen ist. Ja. Das ist das, wo ich mir noch so ein bisschen Sorge mache, weil ja auch in den letzten 20 Minuten Paris ein sehr, sehr großes Übergewicht hatte gegen Dortmund, die sich kaputt gelaufen hatten. Was kann ja auch wieder passieren. Also ich würde auch, wenn es nach 80 Minuten 1-0 steht, würde ich immer noch auf
Gottes Willen
Real tippen.
Also wer das annimmt, nach all dem, was Real gemacht hat in allen Spielen, nicht nur gegen die Bayern, gegen Manchester City, aber auch in den Jahren davor, damals gegen Atleti, als sie da in der letzten Minute, also das, wenn irgendjemand nicht zu unterschätzen ist,
aber
in den letzten Minuten dann Real Madrid.
Man muss auch sagen, der Schiedsrichter hat eine Rolle gespielt, dass Real jetzt überhaupt im Finale ist. Ja. Ne? Also dieser Abpfiff gegen die Bayern. So, das heißt also, die Bayern, die ja jetzt auch keine mega geile Saison spielen, haben wir ja schon drüber geredet, hatten Real auch schon am Rande einer Niederlage. Ja, die Chancen und so weiter, klar, alles gut. Ich will damit nur sagen, es ist auch nicht unmöglich, diese Mannschaft in irgendeiner Form an den Rande einer Niederlage zu kriegen. Also es könnte auch, deshalb sage ich, die Leistung, die Dortmund gezeigt hat in den Spielen gegen auch Paris und so.
Ich würde ja tatsächlich Leipzig als Vorbild nehmen. Mhm. Weil Leipzig hatte ja auch noch mal mehr Pech, hast du ja schon gerade die Szene erwähnt. Da gab es ja auch noch das Tor, was eindeutig ein Tor war, aber dann Leipzig weggepfiffen wurde. Das Spiel wäre auch ganz anders ausgegangen mit diesem frühen Tor dann damals. Mhm. Und Leipzig hat es wirklich geschafft, mit der Intensität die zu beschäftigen, auch dafür zu sorgen, dass Kroos nicht ins Spiel findet, gar nicht erst die Pässe bekommt. Und dann eben über Konter immer wieder Nadelstiche gesetzt und halt über das Tempo. Und ich glaube, diese Partien sollte sich Dortmund noch mal eher anschauen als die Partien von Bayern, weil ich fand, Leipzig war sehr, sehr nah dran. Leipzig darf man da nicht unterschätzen. Die haben das sehr, sehr gut gemacht gegen ein Team, das jetzt auch im Finale steht.
Ja.
Ja. Ist auch lustig, wenn Real Champions League Sieger wird, haben sie quasi nur gegen deutsche Teams in der K.O.-Runde gewonnen und gegen Manchester City.
Mhm. Ja. Stimmt allerdings. Der MU Real Madrid. Ja, also vieles spricht dafür, dass sie ihren 9. Champions League Titel holen, bin ich sicher. Jedenfalls für Groß wäre es der 5.
Ja, der 15. auf jeden Fall mit allem.
Mit allem, ja. Aber ich
weiß gar nicht, wie jetzt. 6, 8, 9, ja.
Ja. Genau, und für Groß wäre es ein unfassbarer Abschied aus dem Vereinsfußball.
Der 6. Champions League-Titel für Groß.
Für Groß wäre der 6. schon, das ist völlig lächerlich, absurd. Für Modric gilt das ähnlich.
Ist der 6. oder der 5.?
Ich hätte gerade 5. gedacht, aber er hat nochmal nachgeguckt.
Hat schon 5.
Wahnsinn. Ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Wir haben jetzt kaum über Marc Reus gesprochen.
Ja, klar, hat er mit Bayern schon eingeholt.
Das wird jetzt auch so ein bisschen natürlich dann jetzt überstrahlt von der, sagen wir es wie es ist, etwas erfolgreicheren Karriere des Toni Kroos. Aber auch Marco Reus spielt sein letztes Spiel für den BVB, hat damals 2013 das Finale verloren gegen die Bayern. Jetzt hört er mit dem Finale auf. Also das sind irre Geschichten in der Geschichte. Und Toni Rüdiger aus deutscher Sicht ist ja auch noch mit dabei. Für die EM ist das auch nicht irrelevant. Also
vielleicht fault Hummels Rüdiger raus.
Und wird nachnominiert.
Was wäre da denn los?
Oder Hummels fault Kroos raus aus Frust und verballert uns alle Hoffnung auf irgendeine erfolgreiche EM.
Ja. Wenn ich nicht dabei bin, sollt ihr auch nicht gewinnen. Kann sein.
Er stürmt einfach so sinnlos nach vorne. Wenn sie 3-0 hinten liegen, dann 90 Minuten stirbt sinnlos nach vorne und grätscht dann Kroos um. Holt die rote Karte ab.
Ja. Übrigens, Saison 12-13 war Toni Kroos mit Bayern Champions League-Sieger.
Ja, hatte ich vergessen.
Schon 12 Jahre her.
Stimmt, das war nämlich gar nicht bei Real.
Das den hat gar nicht mitgezählt. Die Saison gegen Borussia Dortmund.
Ja, ich habe nur die
Real. Es wäre natürlich Lust, das Fitting-Ende und das passende Ende für die Karrieren ist natürlich, wenn Marco Reus nur Zweiter wird. Nichts gegen Marco Reus, aber das ist leider die Geschichte seiner Karriere. Und wenn Toni Kroos jetzt den Champions League-Titel wieder gewinnt. Aber wäre natürlich auch witzig, wenn es im letzten Spiel dann genau andersrum wäre. So. Wenn man plötzlich Marco Reus diesen Titel, den er lange ersehnt hat, den er nie erringen konnte, den großen Titel und Toni Kroos muss dann ohne Titel quasi abgehen. Aber wir warten da, was kommt. Was ist euer Tipp für das Ergebnis? Was glaubt ihr? Wer wird gewinnen?
Also nicht auf Real zu setzen, wäre jetzt auch so ein bisschen gewollt gegen den Strom. Die sind klarer Favorit. Ich glaube, das wird unglaublich schwer für Dortmund. Ich wünsche mir, dass sie bis zum Schluss eine Chance haben. Größte Enttäuschung wäre, wenn Real das Spiel früh tot macht, 1-0, 2-0 in Führung geht und das dann nach Hause verwaltet und man nicht das Gefühl hat, wie Kaiserslautern jetzt im DFB-Pokal, dass da noch irgendein Comeback möglich ist. Das wäre wirklich echt schade. Aber ey, also wie kann man da jetzt wirklich gegen Real tippen? Das ist ja
so. Im Elfmeterschießen wird Dortmund gewinnen. Sag ich jetzt einfach mal.
Ja, das wäre hammer, nice. Aber es ist jetzt
irgendwie auch, retten die sich.
Das ist ja ein emotionaler Tipp und kein rationaler Tipp.
Ist ja egal. Ja. Ich kann ja auch genau sagen, wie es passiert. Also
nicht jinxen.
Real führt halt 1-0. Aber dann rote Karte, Vinny Junior muss raus. Dann Füllkrug in der 91. 1-1, schleppen sich in die Verlängerung. Beide Mannschaften stehen K.O., obwohl Real ein Spieler weniger hat, spielbestimmt. Aber Dortmund kann dieses 1-1 in den zwei Halbzeiten der Verlängerung mit einer Wahnsinnsleistung von
Hummels
retten. Und dann im Elfmeterschießen mit ein bisschen Glück und dem besseren Torhüter.
Fünfter Elfmeter Marco Reus.
Fünfter Elfmeter Marco Reus, Kobel hält ein. Champions League.
Klingt schön, klingt machbar.
Ich mache den langweiligsten Tipp. Es steht 1-1 bis zur 90. Rossellou schießt das 2-1. Champions League-Sieg, Real Madrid.
Allein der Gedanke, den du mir jetzt ins Gesicht, in den Kopf gemalt hast, macht mich traurig.
Aber wir sind ganz ehrlich, das ist das wahrscheinliche Szenario, was passieren wird.
Mhm. Ja.
Aber das ist das Schöne am Fußball. Wir wissen es nicht. Es kann alles passieren. Heidenheim spielt international.
Ja. Es wäre so schön. Ich würde es den Dortmundern wirklich sehr, sehr gönnen. Und wir werden am Samstagabend schlauer sein. Irgendwann kurz vor Mitternacht oder so. Ihr auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Haben wir noch was?
Hier, Toni Kroos wurde verabschiedet. Hat euch das nicht mitgenommen, wie er da vor dem ganzen Stadion stand und seine Tochter da geflennt hat? Die Bilder aus dem Bernabeu?
Ja, absolut. Ich finde aber auch, dass die Choreo von Marco Reus eine andere Qualität hatte als die für Toni Kroos.
Das sehe ich auch so. Die war besser.
Das war so ein kleines Wappen, so schnell zusammengeschneidert.
Aber es ist natürlich trotzdem, muss man sagen, bei dem wahrscheinlich größten Verein der Welt, ja, ist, glaube ich, der größte Verein der Welt, wenn man da so eine Koryphäe ist und so verabschiedet wird, das ist natürlich schon krass. Also das musst du auch erstmal als Ausländer in dem Sinne schaffen, sodass da ein deutscher Spieler solche Spuren hinterlassen hat. Ist natürlich eine krasse Auszeichnung für Toni Kroos, der ja auch keinen Hehl draus gemacht hat, der in seinen Posts und so weiter immer gesagt hat, mein Verein, meine Stadt, mein Zuhause und so weiter.
Mein Blog.
ja, also das ist natürlich schon krass und irgendwie auch ganz eine geile Story, weil wir kennen ja alle die Story mit den Bayern, dass die Bayern ihm nicht seine 10 Millionen geben wollten und Hoeneß quasi gesagt hat, du kannst vergessen. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich halt zu Real. Ja, und Hoeneß wieder mal gesagt, ja, dann geh doch zu Real. Keine Ahnung. Und dann hat er da einfach gerockt und viermal die Champions League gewonnen und retired. Ich weiß, also.
Ja, also die Karriere des Toni Kroos, wenn wir denn jetzt doch noch mal ein bisschen länger drüber sprechen wollen, ist natürlich sensationell und sie ist meistens so ein bisschen unter dem Radar, gemessen an dem, was er wirklich erreicht hat.
Unter dem Radar.
Weil er natürlich auch in einer Ära gespielt hat, wo ein Cristiano Ronaldo mitgekickt hat oder auch meinetwegen ein Bale, der jetzt gar nicht sportlich so krass relevant war, aber auch viel so in den Schlagzeilen, weil er natürlich so ein bisschen polarisiert hat und auch viel Geld gekostet hat. Aber da waren immer auch, dann hast du einen Luka Modric, der Weltfußballer geworden ist, nachdem Kroatien im WM-Finale stand. Also waren immer viele Spieler um ihn herum, die ihn ein Stück weit von der Aufmerksamkeit weggebissen haben, die ihm eigentlich zuteil hätte werden sollen. Jetzt beim Abschied glaube ich, dass vielen auch nochmal bewusst wird, was er für diesen Verein geleistet hat, wie bedeutsam er auch ist, seine Vereinstreue, seine Konstanz, seine fehlende Allüren. Wenn du das halt vergleichst, was gab es für Dramen um andere Spieler, das ist bei ihm nicht zu finden gewesen. Er hat wie eine Maschine und in großer Vereinstreue seine Leistungen gebracht und Titel eingeheimst. Und ich glaube schon, dass man vielleicht mit ein paar Jahren Abstand noch mehr zu schätzen weiß, was der geleistet hat.
in seiner Karriere. Ich glaube vor allen Dingen, er ist ja kein spektakulärer Spieler oft in dem Sinne, ne? Sondern er macht ja oft die wichtigen Pässe, das Organisieren des Spiels. Er ist ja so ein bisschen das Brain sozusagen. Und das wird man aber sehen, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Ich habe neulich so ein Interview mit Ancelotti gesehen, der da auch noch mal in höchsten Tönen logischerweise auch dann von Großkroner gesagt hat, den kannst du gar nicht 1:1 ersetzen. Wir haben gar keinen Spieler wie ihn. Also es gibt gar keinen Spieler, der so ist, also mit diesen Fähigkeiten, mit dieser Sicherheit und dieser dieser Field Vision und was auch immer. Also das ist ja auch eine hohe Auszeichnung, die Toni Kroos bekommt, wenn du eben nicht ein Ronaldo bist, der irgendwie 30 Tore die Saison schießt. Und das Lustige ist ja, in Deutschland oft verpönt als Querpass-Toni und in Real auf Händen getragen. Der Prophet ist im eigenen Land nichts wert.
Ich glaube, er ist halt in Madrid nie so kritisch gesehen worden wie hier, weil natürlich mit Madrid, er ist da gekommen, da haben sie relativ schnell dann sehr viele Titel gewonnen. Darf man ja auch nicht vergessen, dass sie auch eine Zeit lang keine Titel gewonnen haben, also zwischen 2002 und, glaube ich, wann war der erste Titel mit denen? 2016? Oder 2014 haben sie schon eingewonnen und dann 2016 wieder mit Toni Kroos. Also das war schon, ist ja in eine Zeit dann reingekommen, wo sie so enorm erfolgreich waren und das auch historisch einmalig ist. Das gab es ja seit den 50er, Anfang 60er Jahren.
Einmal hintereinander haben sie die Champions League gewonnen.
Das ist ja keine, das tun wir jetzt nachher dann so ab, ja, Real ist halt Real, aber das war ja nicht vorauszuahnen damals. Ich glaube, das ist noch das Ding. Und Deutschland natürlich kritischer gesehen, weil er natürlich auch, das muss man ihm dann negativ anlasten ein bisschen, natürlich auch in so eine Negativphase der Nationalmannschaft reinfiel. Und auch bei der WM 2018 zum Beispiel mit im Kader stand, darf man ja nicht ganz unter den Teppich kehren, aber auch da hat er ja die Chance im Sommer nochmal Wiedergutmachung zu leisten.
Ja, genau.
Kann theoretisch Champions League gewinnen und noch Europameister werden. Ja.
Wenn er Europameisterschaft gewinnt, ich will es nicht jinxen, aber dann hätte er wirklich alle Titel gewonnen, die es gibt im Weltfußball, Weltmeister, Europameister, Champions League, alles gewonnen. Wäre eine fantastische Krönung.
Aber ist er nicht jetzt schon der erfolgreichste deutsche Spieler? Also so nach ist er nicht der Erfolg?
Kommt darauf an, wie du es misst dann, nicht?
Also wenn du jetzt bei Bayern spielst und hast da jedes Jahr die Meisterschaft und vielfach den DFB-Pokal, hast du natürlich in Spanien auch ein bisschen mehr Konkurrenz noch gehabt. Also die haben jetzt ja nicht jedes Jahr Meistertitel feiern können. Von daher, also weiß ich nicht von der reinen Anzahl, aber wir reden hier über 4, vielleicht 5 Champions-League-Titel.
5, vielleicht 6.
5, vielleicht 6. Also eben hast du 4 gesagt, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil du das ja nachgeguckt, eben hast du gesagt, weil eine war mit den Bayern.
Nee, das ist, er hat 5 schon gewonnen. 4 mit Real, 1 mit Bayern.
Ja, das meinte ich ja. Okay.
Also da hat er die meisten Titel, ist natürlich immer die Frage, wie du es misst, nicht? Sehr heute die Debatte, ist ja der beste deutsche Fußballer aller Zeiten. Möchte immer noch mal reinwerfen, dass natürlich Beckenbauer den deutschen Fußball noch mal ganz anders geprägt hat und dass Beckenbauer halt auch noch einen Europameistertitel hat, wie du es gerade gesagt hast, auch noch ein WM-Finale gespielt hat, 66, noch ein Europameisterschaftsfinale, 76, also da hat er noch ein bisschen was auf der Habenseite. Deswegen ist ja die Frage wieder, wie du es misst. Aber er ist natürlich der Deutsche mit den meisten Champions-League-Siegen mit Abstand, mit großem Abstand, mit seinen 5.
So ist es. Also eine großartige Karriere, ich spare mir jetzt einen dummen Wortwitz, großartige Karriere und sie wird am Samstagabend ihr vorläufiges Ende finden, für den Vereinsfußball zumindest mal, und dann haben wir noch die Euro, die wir auch begleiten. Also, wir machen nämlich jede Menge Sendungen, auch unsere EM-Studios kommen dann und bringen euch alle News, alle Analysen, die ihr braucht für das Turnier. Freuen wir uns drauf. Dann sehen wir uns wieder.
Lasst ein Abo da.
Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommi da. Was sagt ihr zur Karriere von Toni Kroos? Wo ist sie einzuordnen? Zwischen all den anderen Granden des Weltfußballs. Und was glaubt ihr, kann Dortmund am Wochenende gegen Madrid entgegensetzen? Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.